So, ihr Lieben, reich beschenkt, die Welt mit Gottes Augen sehen. Ich denke, darum geht es mir immer wieder neu. Ich bin neulich mal auf diesen Text gekommen oder über diesen Text gestolpert, wie auch immer, und er hat mich beschenkt. Ich habe gedacht, ich möchte gerne mal darüber predigen, zu Anfang der Passionszeit, denn da geht es um das größte Geschenk, was Gott uns selber natürlich gemacht hat. Ich lese jetzt einfach mal diesen Text. Ich kann gar nicht aufhören, schreibt der Apostel Paulus, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Jesus oder von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. Da geht es viel im 1. Korintherbrief auch um die geistlichen Gaben. Während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, die ersten Worte, die mir aus diesem Text so irgendwie ein bisschen in die Augen stachen, als ich versucht habe, das zusammenzufassen, schon beim ersten Lesen, war eben dieses reich beschenkt. Oder man könnte auch sagen, überreich beschenkt. Und es ist wirklich so. Der größte Reichtum meines Lebens ist ein unsichtbarer Herr. Jesus Christus, der einfach da ist. Und ich fange noch mal ein bisschen anders an. Ihr wisst ja, das Wort reich spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Und Willi hat es sehr, sehr schön in seiner Einleitung schon auch deutlich gemacht. Wir reduzieren oft den Reichtum sofort auf das Materielle. Wird in Euro umgerechnet oder wie auch immer. Oder ich erinnere nur, es gibt diese eine bestimmte Rateshow, beliebte Quizsendung, schon 20 Jahre, welche wohl? Wer wird genau Millionär? Hat wahrscheinlich was mit dem vielen Geld zu tun, aber auch mit dem Günter Jauch, der das wirklich super moderiert, dass diese Sendung schon so lange existiert. Aber wie gesagt, leider wird Reichtum zu schnell für mich oft so einseitig gesehen. Und deswegen möchte ich mit euch darüber nachdenken, was ist das eigentlich reich? Reich beschenkt. Ich denke mal, der Frank könnte bestimmt auch ein bisschen was erzählen. Reich beschenkt mit vielen Jahrzehnten. Welche, wie viel werden nicht verraten? Aber da war viel drin und Gott hat auch dich reich beschenkt. Es gibt ein Lied, das ich ganz arg liebe, von zwei Männern, die Arne und Andreas, die haben ein super, super Lied gesungen. Ich nehme einfach mal die erste Strophe und auch den Refrain. Der Refrain hängt bei mir, bei uns zu Hause im Flur, weil er mir so wichtig ist. Reich, so fängt's an. Du, da geht's schon los. Da kommt er auf den Punkt, auf wer ihn reich machst. Machst mein Leben wirklich reich und gut. Mit einem Gut, das zu erreichen sich lohnt. Dessen Wert sich ständig vermehrt. Das ist auch interessant. Reichtum, den wir normalerweise kennen, der vermehrt sich in dem Sinn nicht unbedingt. Ja? Gerade in heutigen Zeiten, da muss man dann noch was zahlen, wenn man was auf seinem Konto hat. Der sich ständig vermehrt mit jedem Menschen, und das finde ich jetzt schön, der mich prägt, der mich liebt und erträgt. Ich bin reich. Manche Begegnung macht mich reich und froh, wenn mich zum Beispiel beeindruckt, wie ein anderer lebt. Dann lerne ich viel und komme dem Ziel ein gutes Stück näher. Bin überreich beschenkt mit so viel Kapital, weil du, mein Gott, mir liebevolle Freunde gibst. Wie sich das weiße Licht in bunten Farben bricht, so sehen vielen Menschen ich auch dein Gesicht. Mir ging es tatsächlich an meinem 60. Geburtstag so, dass ich dachte, was bist du reich beschenkt, weil du zum Beispiel viele Freunde hast. Was für ein Reichtum, was für ein Kapital. Ich weiß nicht, jeder hat so viel liebevolle Freunde, aber jedem von uns hat Gott Leben geschenkt und das ist Reichtum. Und jedem von uns hat Gott uns auch zum Leben ganz vieles beschenkt. Was ich damit meine? Ich kleide es in eine Geschichte. Gestern vor einer Woche waren die Gallados und wir Büttners in Augsburg. Der Philipp und die Tamar Geppert hatten da eingeladen. Es war ein Visionstag für Spanien. Sie arbeiten in Barcelona. Es war ein Gebetstag. Wir waren im Gebetshaus Augsburg. Es war richtig gut. Und es war abends ein Kleinkunstabend. Und an besagtem Kleinkunstabend kommt eine betagte Frau, etwas wackelig schon, nach vorne. Ich schätze mal so zwischen, ja, um die 80. Also sie war nicht mehr ganz so gut beieinander. Vielleicht war sie auch viel älter, ich weiß es nicht. Also keiner möge sich jetzt vom Alter irgendwelche Rückschlüsse erlauben. Ja, mir ging es um eines, weil ich dachte, diese Frau hatte eine Ausstrahlung, die war toll. Und dann sagte diese Frau unter anderem drei Worte, die werde ich, glaube ich, soweit mein Gedächtnis erhalten bleibt, in meinem Leben nicht mehr vergessen. Sie sagte: Gott liebt Luxus. Okay, das war jetzt das andere, das hatten wir noch nicht gelöscht. Moment. Ja, ich und Technik, da ist er. Gott liebt Luxus. Ich dachte, hä, was hat die denn jetzt? Was will sie jetzt denn sagen? Und dann lenkte sie unsere Augen zum Altar. Und am Altar stand ein wunderschöner, für mich jedenfalls, Blumenstrauß. Und sagte nochmal ganz deutlich: Gott liebt Luxus. Und sagte: Schaut doch mal in die Natur. Was für ein Luxus, was für ein Ideenreichtum hat Gott uns mit seiner Schöpfung geschenkt. Gott liebt Luxus. Und ich musste nur sagen, es ist wahr. Wir sind ja sowas von reich beschenkt. Wir alle sehen uns schon wieder nach den grünen Blättern, oder? Luxus, reich beschenkt. Paulus lenkt unseren Blick vor allem auf einen, auf den einen, der uns noch viel, viel mehr, ja, mit allem beschenkt, womit Gott uns eben nur beschenken kann. Nochmal zum Text. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn, das ist Gottes Reichtum, sein Sohn, seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Das Schönste an diesem Reichtum ist, dass Gott ihn mit uns teilt. Wirklich, sein Sohn ist dem Vater alles und den teilt er mit uns. Und Johannes hat das später so tief verstanden, dass er dann in seinem Evangelium formuliert: Wer den Sohn hat, der hat's, nämlich das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat's nicht, der hat auch nicht das Leben. Also wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Und Glaube ist ein Geschenk, ein unglaublich überreiches Geschenk. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Wer so an Jesus Christus glaubt, der ist ja sowas von reich. Und hier gibt es keinen, der nicht reich ist, richtig reich. Und zwar mit einem Reichtum, der nie wieder vergeht. Himmel und Erde, wir wissen es, vergehen, sagt unser Herr. Aber mein Wort vergeht nicht. Er vergeht nicht. Und damit bin ich bei meinem ersten Punkt. Reich beschenkt mit Gnade. Das finde ich jetzt total interessant. Paulus schreibt den Korinthern und denen hat er noch einiges einzuschenken. Also wer den Korintherbrief mal liest, mein lieber Scholli, da redet Paulus aber Tacheles. Da kommt er auf ganz viel Unkraut in der Gemeinde zu sprechen, um mal im Bild zu bleiben. Aber Paulus redet als allererstes von der Gnade, von der Größe Gottes, von der Gnade. Ich habe mir so gedacht, wenn wir so an unsere Gemeinde denken, an was denken wir zuallererst? Denken wir an Weizen, an dem, was Gott schon hat Schönes entstehen lassen, auch über die 106 Jahre? Oder denken wir an Unkraut? Ich finde es toll und daran möchte ich mir ein Beispiel nehmen. Paulus denkt an den Weizen, an die Gnade, an das Große, womit Gott die Korinther beschenkt hat. Da ist so viel neu geworden, auch in ihrem Leben, durch Gottes Gnade. Wie gesagt, Paulus hat auch manches zu kritisieren. Gar keine Frage. Und da ist auch vieles berechtigt. Aber das Problem ist ja oft, wenn wir so voneinander sprechen, wovon reden wir zuerst? Reden wir von dem Tollen, was Gott gewirkt hat? Also wie gesagt, vom Weizen oder vom Unkraut? Ich finde es cool, dass Paulus zunächst diesen gnädigen Blick hat. Er sieht den Reichtum der Gnade, den Gott immer wieder schätzt, und das unterschätzt er nicht. Also, das ist das Erste. Und übrigens, das gilt auch in seinem Leben. Paulus guckt auf sein Leben zurück und sagt, ich bin, was ich bin, aus lauter Gnade. Da war auch vieles falsch gelaufen. Aber daran macht er sein Gefühl nicht fest, an dem, was nicht gut war. Sondern das Erste und Entscheidende ist die Gnade. Gnade spielt ja in unserem Alltag kaum eine Rolle, oder? Wo fällt da das Wort gnädig? Sehr, sehr selten. Okay, typisch Werbung, gnadenlos billig. Und schon wieder geht es um den Zaster. Da fällt vielleicht noch das Wort. Aber Gnade im Sinn von Gnade, ohne Gegenleistung etwas bekommen, das ist uns fremd geworden, finde ich. Leistung, Verdienst, Lohn, das ist die Sprache, die man heute versteht. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Gnade aber bedeutet etwas Gutes, absolut unverdient zu erhalten. Ich war mal, ich habe meine Kinderwoche gehalten und es war mir so wichtig, denen irgendwie nochmal was zu sagen. Und ich habe gesagt, lass Taten sprechen, gar nicht Worte. Wir waren zum Abschluss dieser Kinderwoche, die recht schön war, in einer Eisdiele. Und irgendwer hatte mir Geld geschenkt und ich dachte so, und jetzt bist du einfach mal gnädig. Ohne dass jemand merkte, bezahlte ich für alle so das, was halt zu zahlen war. Und nachher wollten sie alle zahlen. Und merkten, wow, schon alles bezahlt. Und irgendwie konnte ich ihnen deutlich machen, schaut, das ist Gnade. Ich habe was geschenkt gekriegt, ich gebe es euch gerne. Und ja, davon leben wir. Gnade, absolut unverdient. Ich komme nochmal auf den Paulus zu sprechen. Paulus hat wirklich zutiefst Gnade erlebt. Vorher hat er von Leistung gelebt, auch in seinem Frommsein, in seinem Tatendrang. Er dachte, er würde Gott einen Gefallen tun, wenn er diese Sekte da verfolgt und die Christen vernichtet. Und genau bei diesem Einsatz erwischte es ihn. Genau bei diesem Einsatz begegnete er dem Phantom für ihn, Christus, auferstanden. Plötzlich fiel Paulus nicht nur vom Pferd, er fiel ins Bodenlose. Denn der sprach mit ihm und fragte ihn, warum verfolgst du mich? Paulus verging Hören und Sehen. 3 Tage konnte er nichts mehr sehen, wollte nichts mehr essen, war wirklich abgeschossen. Und dann nach 3 Tagen passierte was Besonderes. Paulus fängt an zu beten. Und ich finde das so stark, denn dieses Gebet brachte im Leben von Paulus die Gnade ins Rollen. Also wenn du die Gnade Gottes erleben willst, dann sei schonungslos ehrlich, auch zu dir. Dann hab den Mut, in deine eigenen Abgründe zu schauen. Und dann begegne deinem Gott. Und dann merkst du, so ist Gott. Das sind die tiefsten Gotteserfahrungen, die ich selber gemacht habe, wo ich am meisten erschrocken war über mich und Gott mir gnädig war. Wir wissen, wie diese Geschichte weiterging. Der Hananias, der sollte zu ihm hin und er wehrte sich mit Händen und Füßen, doch nicht zu Paulus. Und Jesus sagte, doch, geh, er betet. Und dann ging der und betete Saul, Bruder, der hat ihn noch nichts gesehen, aber er glaubte Jesus, der Herr, der auf dem Weg erschienen ist, Jesus, er hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Also Paulus erlebt Gnade, völlig unverdient. Und was wird seine Botschaft? Gnade. Egal, wo der hinkommt, der redet von der Gnade. Gerade in Korinth. Er verkündigt die Gnade und erlebt, ja, wie Menschen, wie er selber auch, von Gott berührt werden und die nochmal neu anfangen dürfen. Ich finde es bei Paulus so schön, wieder auch zu sehen, wie bei allen großen Theologen, wie Biografie, Entschuldigung, und Theologie zusammenpassen. Also das Thema, was einen am meisten berührt, da hat man auch am meisten zu sagen. So war es gestern auch bei der Referentin, wo man merkt, die redet jetzt nicht Theorie, die lebt das. Und die hat eine Ausstrahlung mit ihren 70, wo ich sage, ja, tolles Vorbild. Gnade. Paulus dankt also, ich kann nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die ich durch Jesus Christus gegeben ist. Halten wir fest. Gottes Gefühle für mich oder für dich oder für jeden, der an Jesus glaubt, Gottes Gefühle für uns hängen nicht von deiner oder meiner Leistung ab. Wir Christen leben, Gott sei Dank, nicht von dem, was wir leisten, sondern wir leben von dem, was Jesus geleistet hat. Das ist Gnade. Und eben diese Gnade rühmt er. Durch ihn, durch Jesus Christus, seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. aller Lehre, aller Erkenntnis, das ist eben, wie gesagt, die Lehre und die Erkenntnis des Paulus, dass die Gnade das Wichtigste und das Größte in seinem Leben ist. Und diese Gnade war auch der Motor, die Kraft, die Motivation, die ihn selber antrieb. Deswegen schreibt er, die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Damit bin ich beim zweiten Punkt, reich, überreich beschenkt mit Kraft. Zum Leben braucht man Kraft. Und Paulus brauchte sie erst recht. Ich habe mich gefragt, boah, woher nahm der Mann eigentlich die Kraft, zum Beispiel 12 Gemeinden zu gründen und unglaublich viele Briefe zu schreiben. Wir haben 13 Briefe im Neuen Testament und wahrscheinlich hat er noch mehr geschrieben. Woher nahm Paulus die Kraft? Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, 2. Korinther 11, der erzählt Paulus, woher, ja, was er alles erlebt hat. Und da sieht man auch, wie viel Kraft er brauchte. Da gab es Leute, die wollten ihm das Wasser abgraben und auch das Apostelsein absprechen. Und plötzlich sagt Paulus, ich weiß, ich klinge jetzt wie ein Verrückter, aber ich habe Christus mehr gedient. Und dann erzählt er, ich habe härter gearbeitet, ich wurde öfters ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen, ich war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt, 3-mal Schiffbruch erlebt. 1-mal habe ich einen ganzen Tag und eine Nacht auf dem Meer verbracht und so weiter. Und ich frage, wo hat er die Kraft gehabt? Er erzählt weiter, ich war erschöpft und hatte Schmerzen, schlaflose Nächte, litt an Hunger und Durst, habe vor Kälte gezittert. Und als wäre das alles noch nichts, erlebe ich täglich noch die Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Wer ist schwach und ich empfinde nicht tief mit ihm? Wie viel Kraft kostet das? Woher nahm Paulus die Kraft? Ganz einfach. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in seinem Leben geworden. Er wird euch Kraft geben, sagt er, bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Christus ist also die Quelle der Kraft für jeden, der an ihn glaubt. Ich weiß nicht, was dir gerade Kraft kostet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dir diese Kraft raubt. Aber eins weiß ich und das möchte ich dir gerne mitgeben. Und ich wünschte mir, dass du das, was du da liest oder hörst, jetzt persönlich nimmst. Nochmal, das Gotteswort heißt, er wird dir Kraft geben. Und zwar bis zum Ende. Und ich wünsche dir, dass Christus dir das so persönlich auch zusagt. Glaub's, nimm's persönlich. Egal in welcher Herausforderung du auch persönlich stehst. Du bist reich beschenkt mit Kraft, mit Christus. Christus ist deine Kraft bis zum Ende. Das Ende, von dem Paulus hier spricht, damit meint er den Tag der Wiederkunft Jesu. Paulus lebt also nicht auf den Tod zu, sondern auf die Wiederkunft Jesu. Ganz gleich, ob wir diesen Tag hier auf dieser Erde erleben oder als Tote dann auferstanden sind mit Christus, nimm's persönlich. Er wird dir Kraft geben bis zu diesem Tag. Und ihr werdet an diesem Tag ohne Schuld sein. Ich kann nur sagen, was ist das für ein Versprechen? Was für ein Geschenk? Was für ein unvergänglicher Reichtum? Kann keiner kaufen, aber sich beschenken lassen, das können wir. Und deswegen noch das letzte, der dritte, reich, überreich beschenkt mit Treue. Hier schreibt Paulus, Gott ist treu und das schreibt er in unser Herz. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist es. Nicht wir müssen durchhalten, nicht du. Gott hält durch. Nicht ich muss es schaffen. Gott hat's geschafft. Nicht wir, er ist der Treue. Den Philippern schreibt Paulus, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zum Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er hält durch. Er bringt dich zum Ziel. Ja, er, Christus, wird noch viel in Ordnung zu bringen haben, auch in deinem und in meinem Leben. Er wird auch noch so manches ernste Wort mit uns reden. Das ist richtig und wichtig sogar. Wenn man jemanden liebt, dann fordert man ihn auch heraus, zu reifen. Und bei allem, was noch kommt und zu bewältigen ist, ist er doch, und das ist das Schöne, der Gott für uns. Und Paulus fragt, und wer kann jetzt gegen dich sein? Also bei all den Widrigkeiten, die wir vorhin auch aus dem Leben von Paulus gehört haben, davor hat Gott ihn ja nicht bewahrt. Wer konnte gegen Paulus sein? Es musste ihm letztlich zum Segen dienen. Und wenn Gott Dinge in unser Leben hineinordnet, die keiner von uns will, bitte meinen wir nicht, dass er gegen uns ist. Tatsache ist, erst wenn Jesus wiederkommt, werden wir endlich so sein, ja, wie sich Gott uns gedacht hat. Noch warten wir. Noch haben wir ihn nicht gesehen. Noch sind wir unvollkommen. Aber weil Gott treu ist, wird er uns vollenden. Und das glaube ich. Wir sind also, alle wie wir hier sitzen, reich beschenkte Leute. Reich beschenkt mit Gnade. Reich beschenkt mit Kraft. Und darum dürfen wir Gott bitten, wenn sie gerade nicht da ist. Reich beschenkt mit seiner Treue. Amen.